Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Bildung aber sicher heißt eine Initiative, die im Zuge der Pandemie für mehr Unterstützung für Familien mit besonders gefährdeten Mitgliedern wirbt. Schattenfamilien werden sie auch genannt. Eine solche Stimme hören wir gleich im Interview mit sehr deutlichen Worten. Wir sprechen über die Schließung eines Pflegeheims in Bayern und was das über die Pflegequalität im Freistaat aussagt. Und unser Reporter war in Köln bei der Eröffnung einer besonderen Bibliothek dabei, die zum besseren Umgang mit Rassismus beitragen will. Seit kurzem taucht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein neuer Begriff auf: Schattenfamilien. Beigetragen hat dazu eine umstrittene Äußerung auf Twitter von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Darin hieß es, dass Kinder sehr selten wegen Covid-19 sterben würden, in der Regel mit Covid-19. Das hat viele Familien verärgert, vor allem in denen es Personen gibt, die schwer vorerkrankt sind und deshalb eine Infektion unbedingt vermeiden sollten. Wegen Corona isolieren sich diese Familien seit 2 Jahren praktisch durchgehend, daher der Begriff Schattenfamilien. Jacqueline Staudinger ist Mutter einer solchen Familie. Sie lebt in Marl in Nordrhein-Westfalen. Ihre Situation hat sie uns vor der Sendung geschildert und die erste Frage lautete, warum Sie eine Schattenfamilie sind.
Wir sind eine Schattenfamilie, weil wir nicht gesehen werden, weder vom Umfeld noch von der Politik noch sonst irgendwem. Deswegen, es wurde sonst immer gesagt, Risikopatienten. Ja, unsere Kinder sind Risikopatienten, aber unsere Kinder sind nicht das Risiko oder wir als Familie sind nicht das Risiko. Wir sind die, die überhaupt nicht gesehen werden. Wir sind über 2 Jahre auf uns komplett alleine gestellt.
Das heißt, was ist genau die gesundheitliche Situation Ihrer Kinder? Warum müssen sie sich isolieren?
Unsere kleine Tochter hat chronische Bronchitis und vor kurzem leider auch Asthma festgestellt. Uns wurde 2020 schon gesagt, dadurch, dass sie auch mein ehemaliges Frühchen war, dass wenn sie Corona bekommt, sie einen sehr schweren Verlauf nehmen wird. Und da wir auch unsere Tochter schon mal halbtot quasi auf dem Arm liegen hatten, wussten wir, was auf uns zukommen kann. Dieses wollten wir vermeiden. Vermieden haben wir das, indem wir seit Anfang der Pandemie nur zu Hause leben. Es geht immer nur einer von uns einkaufen. Also meine Tochter hat schon seit Ewigkeiten keinen Einkaufsladen mehr gesehen. Eigentlich ist sie seit August 2019 circa im Kindergarten. Den hat sie, wenn es hochkommt, 5 bis 6 Monate gesehen, weil sie zu nicht hohen Wertzahlen, sage ich jetzt mal, geht sie in den Kindergarten. Und das ist leider nur in den Sommertagen. Und selbst da, wenn Husten, Schnupfen, irgendwas anliegt im Kindergarten, werde ich sofort angerufen und das Kind muss wieder abgeholt werden. Ihr Bruder ist die ersten 1,5 Jahre gar nicht in der Schule gewesen. Der hat komplett Homeschooling gemacht. Was eine tierische Herausforderung war, weil man hat ja auch noch das da 2-jährige Kind rumrennen.
Das heißt, Ihre Tochter ist jetzt 4?
Genau, die ist jetzt 4. Dann fing das ja an, dass die Kinder regelmäßig in der Schule getestet werden sollten. Da hatte ich dann keine Chance, ihn rauszulassen, weil er wird ja regelmäßig getestet, war damals die Aussage. Und ich habe gesagt, ja, es ist schön, dass er getestet wird. Nur wenn er hier positiv getestet wird, ist es schon zu spät, weil dann hat das definitiv schon mit nach Hause geschleppt. Ich hatte gar keine Chance, ihn rauszulassen, deswegen musste ich ihn tatsächlich bis vor 3 Wochen in die Schule schicken. Nur nachdem dann die Inzidenzen hier im Kreis bei der Kinderinzidenz bei fast 4000 war und ich eine Woche nachts nicht schlafen konnte, habe ich gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Ich riskiere nicht das Leben meiner Kinder, vor allen Dingen nicht das Leben meiner Kleinsten.
Die Schule, in die Ihr Sohn geht und die Kita Ihrer Tochter, fühlen Sie sich da ausreichend unterstützt?
Ja, fühle ich mich. Und zwar der Kindergarten meiner Tochter hat jedes Mal angerufen, sobald nur irgendwie eine kleine Erkältung oder sonst irgendwas da war, um sie sofort rauszunehmen, um sie sofort zu schützen. Die Schule ist leider gebunden. Also die haben uns so weit unterstützt, wie die wirklich unterstützen konnten. Und auch diese 1,5 Jahre, die mein Sohn im Homeschooling war, es war wunderbar organisiert, super gemacht. Zu Klassenarbeiten wurde er in die Schule zwar gebracht, aber in einen komplett groß durchgelüfteten Raum, alles desinfiziert, die Stühle, die Tische. Er war immer alleine, es wurde immer nach dem normalen Unterricht die Arbeiten geschrieben. Da haben die super mitgemacht, aber auch die Schulen sind leider vom Schulamt gebunden. Die dürfen nicht handeln, wie sie vielleicht handeln wollen. Unsere Schule zum Glück, toi, 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 ist wirklich sehr, 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 sehr menschlich, sehr mit dem Herzen mit dabei. Haben jetzt auch, wo ich gesagt habe, ey Leute, es geht so nicht mehr weiter, mein Sohn bleibt zu Hause, haben die sofort gesagt, ja, können wir verstehen, Frau Staudinger, dann bleibt er zu Hause. Gucken Sie aber nur, dass Sie eine Bescheinigung kriegen.
Ja, und wie hat das dann in diesen 2 Jahren dann immer wieder zu Hause geklappt, wenn Sie dann sozusagen übernehmen mussten oder teilweise übernehmen mussten?
Wir sind einer der glücklichen Schattenfamilien, sage ich jetzt mal. A, ist unsere Tochter nicht so extremst stark erkrankt. Sie ist erkrankt, sie hat eine Vorerkrankung und sie kann daran erkranken, Punkt. Und ich bin zum Glück zu Hause. Mein Mann ist Chemikant in der großen Chemiefirma, der ist auf Wechselschicht, der hätte das niemals irgendwie managen können. Ich bin seit 2011 leider zu Hause, aber somit konnte ich dem irgendwie versuchen, gerecht zu werden. Ich glaube, dass Familien, wo beide Elternteile arbeiten gehen müssen und wo die Kinder richtig schwer erkrankt sind an Herzfehlern, an ich habe keine Ahnung was, es gibt ja weitaus Schlimmeres als das, was meine Tochter hat, für die stelle ich mir das extrem schwer vor, das irgendwie umzusetzen, weil man kriegt null Unterstützung. Null. Weil die Politik uns nicht sieht, weil die Politik nur für die Erwachsenen handelt. Und bei den Kindern hat man das Gefühl, die werden durchgeseucht. Da braucht man nicht handeln. Die werden ja eh nicht krank, so wie die Frau Breen das so schön genannt hatte. Sie sterben nicht wegen Corona, sondern mit Corona. Das ist absoluter Quatsch. An einer normalen Bronchitis oder an einer chronischen Bronchitis, so wie meine Tochter sie hatte, würde man nie im Leben sterben. Aber wenn sie Corona gekriegt hätte, hätte es passieren können. Und dann kann man nicht sagen, sie ist mit Corona gestorben. Nein, da wäre sie definitiv wegen Corona gestorben. Ich weiß nicht, wie man solche Aussagen tätigen kann. Das ist absolut menschenunwürdig. Sind unsere Kinder nichts mehr wert?
Die Kritik, die Sie jetzt da an der Politik geübt haben, was wünschen Sie sich konkret zum besseren Schutz für sogenannte Schattenfamilien?
Ich wünsche mir konkret, dass Familien, Schattenfamilien, die nicht die Möglichkeit haben, so wie ich jetzt zum Beispiel, dass ich zu Hause bin oder wie wir, die arbeiten gehen müssen, dass sie eine finanzielle Unterstützung kriegen, dass die für ihr Kind da sein können in dieser Pandemie. Und die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Dass wir unsere Kinder bilden können, aber sicher. Wo sind die Luftfilter, die ständig versprochen werden? Die Kinder sitzen mit dicken Jacken in der Schule, weil ständig durchgelüftet werden muss. Wo ist die Gesundheit unserer Kinder? Jetzt sollen die Tests gestrichen werden in den Grundschulen. Mein Sohn geht noch in die Grundschule. Ab den 28. Februar keine Tests mehr. Warum? Es kann doch nicht sein, dass das jetzt alles gestrichen wird, obwohl die Zahlen noch so extremst hoch sind.
Sie haben gerade gesagt, aus Ihrer Sicht ist die Pandemie noch lange nicht vorbei und gleichzeitig gibt es diesen Stufenplan mit Lockerungen, die schrittweise kommen sollen. Unlöblich. Ja, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf dieses Datum, das jetzt erstmal herausgehoben worden ist, 20. März?
Dass wir uns noch mehr einigeln müssen. Wo ich das erste Mal gehört habe, ich war stinksauer. Ich bin hier durch mein Haus, ich habe hier rumgebrüllt, ich habe gefragt, ob die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Eine Inzidenz von 35 im letzten Jahr, es wurde alles dicht gemacht. Jetzt haben wir eine Inzidenz über Tausende und es passiert einfach nichts. Nein, ganz im Gegenteil, wir machen noch alles auf. Bestes Beispiel, wir wollten dieses Wochenende schwimmen gehen. Erstmal war es ja die ganze Zeit mit diesem 2G plus und was weiß ich. Begrenzungen sind nicht mehr. Klar, man braucht 2G oder einen aktuellen Test oder sonst irgendwas. Aber es kommen wieder so viele Menschen rein, wie nur können. Wo ist da der Schutz? Das werden doch dann die Herden, wo man sich anstecken kann. Weil wenn man geimpft ist, kann man trotzdem sich anstecken und man kann es weiterleiten. Man kann trotzdem Überträger sein. Das vergessen ganz, ganz viele Menschen. Viele denken, ich bin geimpft, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Nein, so ist es nicht. Ihr geht dann einen leichteren Weg, genauso wie mein Mann, wie ich, unser Achtjähriger, der ist auch geimpft. Die Kleine ist off-label geimpft, zumindest erste Impfung off-label geimpft, die zweite kommt noch. Wir machen das, um einen einfachen Schutz zu haben, um unser Umfeld zu schützen, um unsere Tochter zu schützen, um alle anderen kranken Menschen zu schützen. Was ich am schlimmsten an den ganzen Sachen finde, ist, dass ich habe Deutschland schon immer sehr egoistisch gefunden, zumindest was Kinder angeht. Bei der Pandemie ist der Egoismus noch viel, viel mehr herausgekommen. Alle gucken nur auf sich. Warum kann man nicht zusammen miteinander die Pandemie bekämpfen? Für die Gesunden sowie vor allem auch für die kranken Kinder. Ich möchte einfach, dass das auch mal gesehen wird. Es gibt Kinder, die richtig schwer krank sind, die Hilfe brauchen. Warum sieht man das nicht? Und diese Öffnungen, die jetzt kommen sollen, es ist der Hohn. Es ist der absolute Hohn.
Jacqueline Staudinger, Mutter in einer sogenannten Schattenfamilie, war das. Sie lebt mit ihrer Familie in Marl in Nordrhein-Westfalen. Vor der Sendung haben wir mit ihr gesprochen. Nicht erst seit der Pandemie wird in Deutschland wieder verstärkt über Pflege gesprochen. Was sie qualitativ leisten sollte und über angemessene Arbeitsbedingungen samt Lohn für die Fachkräfte. Vieles davon war in einem Pflegeheim in Augsburg offenbar nicht vorhanden. Nach monatelanger Kritik an den Bedingungen vor Ort wurde die Einrichtung nun geschlossen. Und auch die Landesregierung hat darauf jetzt reagiert. Sprechen wir darüber mit unserem Landeskorrespondenten in Bayern, Michael Watzke. Herr Watzke, welche Zustände haben da geherrscht, die dann zu der Schließung geführt haben?
Es ist eine lange Liste von Vorwürfen, die ehemalige Pflegekräfte dieses Heims gegen die Leitung erheben. Viele Bewohnerinnen und Bewohner dieses Pflegeheims sollen unterernährt worden sein, nichts zu essen, nichts zu trinken bekommen haben. Sie sollen falsche Medikamente erhalten haben, ihre Wunden wurden nicht versorgt. Grundlegende Hygiene- und Pflegestandards sollen nicht eingehalten worden sein. Und es geht auch um Vorwürfe der Gewalt gegen Bewohner. Das war kein Heim, das war ein Gefängnis, hat ein früherer Pfleger anonym dem Bayerischen Rundfunk gesagt. Und all das soll passiert sein, obwohl das Pflegeheim seit Anfang 2021 unter engmaschiger Beobachtung der Behörden stand. Das Gesundheitsreferat der Stadt Augsburg prüft nun, wie das passieren konnte. Die Stadt hat das Pflegeheim am Wochenende geschlossen, und zwar endgültig, heißt es. Alle 86 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in andere Einrichtungen in Augsburg und Umgebung verlegt.
Und das ist ja auch nicht der einzige Fall, über den in den vergangenen Wochen in Bayern dann auch gesprochen wurde. Schildern Sie vielleicht noch die anderen Fälle, die es gab, und gibt es da möglicherweise auch eine Verbindung?
Ja, es gab einen großen und viel publizierten Fall in einem Altersheim am Schliersee in Oberbayern. Und auch dort waren die Zustände so schlimm, dass jetzt dort die Staatsanwaltschaft inzwischen ermittelt in 17 Todesfällen. Und die Gemeinsamkeit, die Augsburg und Schliersee haben, ist derselbe Betreiber, die Firma Sereni Horizonti. Sie hat damals, beziehungsweise die Behörden haben das Heim in Schliersee geschlossen. 20 Bewohner aus Schliersee wurden dann nach Augsburg verlegt. Man muss also wirklich sagen, für manche vom Regen in die Traufe. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, Augsburg ist Schliersee 2. Und ob das die einzigen Fälle sind, ist nicht klar. Aber das sind die beiden, die in Bayern derzeit am stärksten besprochen werden.
Und darauf hat mittlerweile auch die Landesregierung reagiert. Klaus Holecek, der Gesundheitsminister, hat sich geäußert. Was sagt er zu diesen Fällen?
Er tut das, was viele Gesundheitsminister in allen Bundesländern oder auf Bundesebene gerne tun, einen 5-Punkte-Plan anzukündigen. Darunter zählt eine Qualitätsoffensive für Pflegeheime. Eine Expertenrunde soll einberufen werden. Ein Pflege-TÜV angedockt an das Landesamt für Gesundheit. Und eine Kontaktstelle für betroffene Angehörige und Pflegemitarbeiter, die solche Zustände erleben. So klingt Klaus Holecek.
Ich möchte ein Pflege-SOS einrichten, ein niedrigschwelliges Angebot, wo jeder sich hinwenden kann, wenn Missstände auftreten. Wir werden ein Organisationsgutachten machen, um wirklich nochmal zu schauen, sind die Abläufe insgesamt.
Klingt erstmal gut. Die Frage ist, reicht das aus? Viele Pflegeexperten fordern einen fundamentalen Richtungswechsel, generell höhere Wertschätzung für Pflegeberufe und auch mehr Geld. Klaus Holecek, der bayerische Gesundheitsminister, zeigt sich für solche Forderungen grundsätzlich offen. Und er fordert zudem schnellere Reaktionen auf Missstände.
Und dann ist die Frage noch, ob wir schneller auch und konsequenter Einrichtungen schließen müssen, als es bis jetzt als Ultima Ratio der Fall ist.
Morgen befasst sich der Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtags mit den Pflegeskandalen. Die bayerische Staatsregierung sagt zwar, das Thema Pflege dürfe nicht zu parteipolitischem Gezänk führen, aber natürlich ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder klar, dass Pflege ein wichtiges, ein wahlentscheidendes Thema sein kann. Nächstes Jahr wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt und Söders Zustimmungswerte, die während Corona ja teilweise bei über 80% lagen, sie sind aktuell auf unter 50% gesunken.
Vielen Dank an Michael Watzke, unseren Landeskorrespondenten in Bayern, für diese Information. Die sogenannten Black Lives Matter-Proteste haben seit 2020 auch in Deutschland Debatten über den Umgang mit Rassismus neu entfacht, aber auch konkrete Initiativen angestoßen. So hat sich der Kölner Verein Sonnenblumen Community Development Group vorgenommen, einen Ort zu schaffen, der zum Beispiel ein Bild von Afrika und schwarzen Menschen ohne Stereotypen vermitteln soll. Ein solcher Ort ist jetzt entstanden in Form einer speziellen Bibliothek und unser Reporter Timo Gökçe war am Samstag bei der Eröffnung dabei.
Mein Lieblingsbuch ist von James Baldwin, The Fire Next Time.
Things Fall Apart von Chinua Achebe.
Mein Lieblingsbuch ist Farbe bekennen von Katharina Ogunturje und Mai Ayim.
Werke, die für Glenda Obermüller, Lamin Kagbo und Bebero Lehmann wichtig sind. Und die seit Samstag in der neuen Theodor-Wanja-Michel-Bibliothek unweit des Kölner Hauptbahnhofs in den Bücherregalen stehen. Die drei sind Teil eines freiwilligen Teams, eines für Köln bisher einmaligen Ortes. Denn die selbstorganisierte Bibliothek ist ein Ort von Schwarze für Schwarze mit ausschließlich Literatur von Autorinnen und Autoren mit afrokulturellem Background. Die Bücher stehen dort, wie in jeder Bibliothek, im Mittelpunkt. Doch sie sollen nicht nur zum Lesen einladen, sondern vor allem auch ein Ort für Empowerment, also Selbstermächtigung sein. Ebenso sollen dort Menschen mit afrikanischen Wurzeln, besonders Kinder und Jugendliche, über ihre Kultur, Geschichte, auch über schwarze deutsche Geschichte lernen können, so Bebero Lehmann. Die Türen stehen aber allen Kölnerinnen und Kölnern offen, sagt sie, denn die Bibliothek soll auch zu einem Perspektivwechsel beitragen.
Und dann sehen wir diesen Ort aber auch als einen Ort, der einen wichtigen Beitrag leistet für Austausch und einfach auch, um ein anderes Bild von Afrika und Menschen afrikanischer Herkunft zu vermitteln, was nicht so klischeebeladen, vorurteilsbehaftet ist und einfach differenzierter ist und damit letzten Endes auch einen Beitrag leistet gegen Rassismus.
Gegen Rassismus und Vorurteile engagierte sich auch der Namenspate der Bibliothek, Theodor Wanja Michael. Der gebürtige Berliner war einer der wenigen schwarzen NS-Überlebenden in Deutschland. Bis zu seinem Tod 2019 lebte er in Köln. Neben dem Namen verdankt ihm die Bibliothek auch einige hundert Bücher aus seinem Nachlass, die den Grundstein bilden. Weitere Bücher erhält die Bibliothek aus Spenden. Darauf und auf die Arbeit der Freiwilligen ist das gesamte Projekt angewiesen. Von der Stadt gibt es bislang noch keinen finanziellen Beitrag für das Projekt. Bei der Eröffnung hat die stellvertretende Oberbürgermeisterin Brigitta von Bülow allerdings die Bedeutung der neuen Bibliothek herausgestellt. Sie sei wichtig, um die Perspektiven Schwarzer in Deutschland sichtbar zu machen, und stellt eine Unterstützung in Aussicht.
Nee, ich denke, sowohl ideell als wichtiger Diskussionspartner in der gesamten Postkolonialismusdebatte, aber durchaus kann man sich auch finanzielle Dinge vorstellen.
Konkret wünscht sich das Bibliotheksteam von der Stadt ausreichende finanzielle Mittel, um in naher Zukunft zwei Stellen zu schaffen und in größere Räumlichkeiten zu ziehen, so Bebero Lehmann. Aber der Anfang ist gemacht.
Eine neue Bibliothek in Köln will und soll einen besseren Umgang mit Rassismus fördern. Timo Gökçe war bei der Eröffnung am Wochenende für uns mit dabei.